Hallo Antonia.
Hallo Philipp, na, wie ist
Oh, schön
es?
dich zu hören.
Schön, dich zu hören.
Oh, die Sommerpause ist vorbei.
It's gone and it was so beautiful.
Ja, wir sind back to work. Wir sind zurück an unserem Arbeitsplatz,
Working Tone and Working Philipp again.
dem Podcast-Studio. Studio Gut zu Vögeln ist hier.
Studios,
Studios. Oh
Studios.
ja, Studios.
Ja.
Die Universal Studios. Good to Birds sind zurück.
Wir sind wieder da.
Wir
Wie
sind
war
wieder
es denn?
da.
Wie war dein
Was?
Sommer?
Oh, wie war mein Sommer? Jetzt sag doch nicht sowas. Der Sommer ist immer noch großartig, schön,
Ja.
warm, sommerlich. Dazu komme ich gleich. Du meinst natürlich, wie waren die Wochen, die zurückliegen, wo wir ein bisschen Urlaub gemacht haben?
Ja.
Die waren ganz, ganz wunderbar. Ich war ja nicht im befreundeten europäischen Ausland. Ich bin hier geblieben und bin aber dennoch oder vielleicht auch deswegen, egal, total runtergekommen und habe richtig schön in den Tag hineingelebt, in unserem schönen Garten, auf unserem schönen Grundstück hier in Brandenburg. Das war sehr sommerlich. Es war auch dann plötzlich gar nicht mehr so wechselhaftes Wetter. Wir hatten ziemlich viel schöne Sommertage und auf einmal hatte ich so ein richtiges Sommerferiengefühl. Ja, und ich habe gar nicht so viele konkrete Dinge zu berichten, weil es so vor sich hin waberte. Und das ist
Ja.
genau das Gefühl, was ich ja liebe, wenn man das kann in den Ferien. So. Und
Ja.
deswegen bin ich sehr entspannt und sehr glücklich und hoffe, dass ich mir dieses Gefühl auch einfach jetzt noch ein bisschen weiter bewahren kann, weil ich bin ja immer noch zu Hause. Das ist ja das Schöne. Ich vermisse ja nicht irgendeinen Urlaubsort, sondern der ist ja da. Das ist ja
Ja.
irgendwie das Tolle. So.
Und ich kann ja auch noch mal bezeugen, dass es bei dir auch wirklich so schön ist. Und ich kann mir, ja, wirklich, ich war ja letzten Sommer da und es ist einfach wirklich auch ein Ort, denke ich, wo man auch abschalten kann und einfach im Garten rumläuft oder sitzt und einfach so viele schöne Dinge um sich rum hat.
Ja.
Das ist wirklich, glaube ich dir sofort, dass du da Ruhe und Freude jeden Tag verspürt hast.
Ja, schön, dass
Schön.
du das nochmal sagst, weil das ist natürlich, wenn man hier lebt, ist so ein Tapetenwechsel ist ja meistens schon auch ganz gut. Also wenn man mal woanders hinfährt, das sehe ich auch genauso. Deswegen ist es schön, aber auch nochmal von dir zu hören, dass es hier so schön ist. Und ich sehe es aber auch so, und das ist ein großes Glück, dass man das auch ja, weiß und nicht einfach immer nur denkt, oh, so viel Arbeit zu Hause und so weiter. Nö,
Ja.
das ist wirklich gut, weil dann, ja, dann kann man dieses Glück auch ganz gut einsetzen. Wir hatten auch ein bisschen Besuch von Freundinnen und Freunden und die haben quasi dann hier Urlaub gemacht und das ist immer so lustig, weil die sagen dann, ist das okay, wenn wir bei euch Urlaub machen? Und das Krasse ist, wenn man selber aber in der Zeit Urlaub hat und dann sind Leute hier, die quasi hier Urlaub machen, dann macht man plötzlich auch Urlaub. Also wir haben jeden Tag 4 Stunden Karten gespielt oder so. Und das ist ja total geil, wenn man das hinbekommt, dass man dann auch in so einen Urlaubsmodus gerät. Und das hat ganz wunderbar geklappt. So.
Ach toll, toll,
Und
toll,
jetzt
toll.
zu dir. Sava, und wie war's in deinem Urlaub?
Buongiorno. Nee, da war ich ja nicht. Es
Nee.
war schön. Ich habe ja meine Tochter, die natürlich dann auch gerne im Sommer die Stadt verlässt. Wir
Ja.
sind an die Atlantikküste gefahren. Da waren wir auch letztes Jahr und die Jahre davor. Das ist immer sehr schön für alle, aber besonders für sie, weil da viele Kinder sind und ihre Cousine ist da, meine Schwester.
Ja.
Da ist viel los, für mich manchmal ein bisschen zu viel.
Aha.
Ich habe deswegen sehr genossen, danach noch eine Woche bei meiner lieben Freundin Pauline zu verbringen in Dänemark, am Meer, also an der Ostsee. Und es war auch wirklich, da sind wir dann nochmal runtergekommen und also Luzi war auch mit. Und es war wirklich total schön, insgesamt total schön für sie vor allen Dingen total schön, was mich sehr freut, weil ja jetzt die Schule heute wieder beginnt hier in NRW. Und deswegen, ja, also ich hatte es auch sehr schön. Wir hatten auch gutes Wetter. Und jetzt, ja, jetzt muss man sich erstmal wieder, also ich auf jeden Fall, muss mich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, hier rumzusitzen und bin auch direkt wieder total in den Working Mode eingestiegen, gestern irgendwie weiß nicht wie viele Stunden vorm Rechner gesessen. Das ist dann auch wieder echt eine Umstellung für mich, ja, muss ich sagen.
Ja.
Genau, aber es war schön und ich freue mich jetzt wieder mit dir in den Austausch zu gehen. Ich habe viele Vögel gesehen, in Frankreich auch in Dänemark natürlich.
Ja, erzähl mal, lass uns doch einen kurzen Morgen- oder Urlaubsreport machen.
Ja, ich erzähl mal kurz von den Vögeln, die mir jetzt gerade so einfallen. Also ja, zum einen habe ich an dem Haus an der Atlantikküste, wo wir, also was heißt Haus, an dem Shack, wo wir immer sind, ein Rotschwanz, den ich sehr liebe, der war letztes Jahr auch schon da, ob es jetzt der gleiche ist, weiß ich nicht, aber das ist wirklich ein Vogel, der da sehr, sehr oft vorkommt an der Atlantikküste, zwischen den Pinien und in der Nähe des Menschen.
Hausrotschwanz, oder?
Also, genau, Hausrotschwanz, ja, den habe ich auch die ganze Zeit beobachtet, ja, und der war ganz süß. Schön. Und dann habe ich ein paar Stare gesehen, aha, wo ich mich sehr gefreut habe. Nicht viele, aber ein paar, die so in kleinen Grüppchen dann manchmal über die Dünen und die Dünenlandschaft geflogen sind. Und jetzt weiß ich, dass ich irgendwas vergesse.
Ich weiß, was du vergessen hast. An eine Sache erinnere ich mich, nämlich dein erstes Braunkehlchen.
Ja, aber das war ja in Dänemark. Deshalb, ach so, ja, ich war jetzt ich, noch.
Ah,
jetzt, ne, ich war noch in Frankreich.
Und das habe ich nicht gewusst. Ich habe nur das ja Foto gesehen. Ist nicht schlimm.
Okay. Ist nicht so schlimm.
Ist nicht so schlimm.
Nee, da komme ich gleich drauf. Das war mein, das war natürlich das Highlight. Ne?
Das habe ich gespoilert.
Aber, nee, ist nicht schlimm. Eine Art, die es an der Atlantikküste sehr viel gibt, ist die Türkentaube, über die wir ja heute auch reden. Das ist das perfekte Habitat für diesen Vogel. Schön. Da gibt es ganz, ganz viele, natürlich auch, weil da viele Familien und Menschen sind. Ne? Aber können wir ja gleich nochmal drauf reden, was diese Taube braucht oder wo es sie hinzieht.
Ja.
Und auch, weil da auch Nadelbäume sind, Pinien etc. Also ganz viele Türkentauben. Deshalb freue ich mich, dass wir gleich darüber mehr sprechen. Und dass wir auch dahin kommen, möchte ich noch ganz kurz sagen, weil du es ja schon angesprochen hast, dann sind wir nach Dänemark. Und in Dänemark, muss ich sagen, war ich auch viel mehr spazieren, auch alleine. Es war ruhiger, habe natürlich dementsprechend mehr Vögel gesehen und hatte auch mehr Bewusstsein dafür. Und da war dieses Braunkehlchen eben mein absolutes Highlight. Habe ich noch nie gesehen. Mhm. War auch ein Zufall, weil ich eben ganz viele Vögel auf diesem Feld gesehen habe und ein Foto machen wollte. Ich wusste gar nicht, was für Vögel es sind. Die waren zu weit weg. Aber mit meiner Top-Kamera, wie du ja weißt, konnte ich gut ranzoomen und wusste dann auch erstmal nicht, was das für ein Vogel ist. Ich bin ja, was die breite Vogelwelt anbelangt, nicht so, kenne da nicht so viele Vögel wie du und habe dann aber recherchiert und das Braunkehlchen war natürlich super glücklich, super stolz und auch ganz froh, habe mich da eingelesen und das war ein schöner Moment.
Ja, echt. Zumal das Braunkehlchen, das kann man auch verwechseln mit dem etwas häufigeren Schwarzkehlchen-Weibchen. Und deswegen ist das immer nicht ganz so einfach. Also du hast jetzt gerade gesagt, ich kenne mich da ein bisschen besser aus. Ich bin, glaube ich, in der Bestimmung von Arten etwas schneller auf Zack und so weiter. Habe einfach schon mehr gesehen als du, da hast du recht. Aber Braunkehlchen und Schwarzkehlchenweibchen sind schon auch immer knifflig.
So. Ah ja, okay.
Und jetzt kommt ja hinzu zu dieser, ja, aber ich habe mir das Foto angeguckt und ich meine auch, dass du recht hast. Hinzu kommt zu dieser Jahreszeit, das ist auch ganz spannend, dass super viele Vögel, die kleinen Singvögel, gerade das Gefieder wechseln von ihrem Jugendkleid in das erste Winterkleid. Mhm. Und bei manchen Arten ist dann auch noch das erste Winterkleid anders als das zweite Winterkleid. Das heißt, es gibt so ein paar Gefiederformen, sage ich jetzt mal, die nur jetzt vorkommen, die auch in vielen Vogelbüchern gar nicht drinstehen. Gestern haben wir eine Einsendung gehabt von jemanden, der oder die gefragt hat, was ist denn das? Und es war ein junger Gartenrotschwanz, Männchen, auf dem Weg in sein erstes Winterkleid. So, und da habe ich recherchiert und das erste Winterkleid ist tatsächlich, kommt nur im Winter vor, also in seinem ersten Winter und sehen wir ja auch kaum, weil der Gartenrotschwanz ist im Winter nicht bei uns.
Ja.
Das heißt, da gibt es so ein paar sehr knifflige Sachen jetzt gerade, aber ist ja auch schön, dann rostet man nicht ganz so ein.
Ja, und auch immer wieder Neues zu entdecken und zu sehen. Ich habe, als ich wiedergekommen bin hier in Köln, in unserem Garten, einen Vogel gesehen. Ich konnte ihn vom Weiten erstmal nicht, identifizieren. Und dann meinte meine Mutter, das ist doch ein Rotkehlchen. Und so vom Giz her war es auch eins. Und ich dachte, hä, wie sieht denn das aus? Mhm. Dann habe ich mit meiner Kamera wieder ein Foto gemacht. Und dann war das, würde ich sagen, ich werde das mal posten, ein Rotkehlchen in der Mauser, denke ich. Also das Rot war überhaupt nicht mehr richtig zu identifizieren. Ne? Mhm. Es war eigentlich wie so ein Jungvogel, der gerade... der noch nicht das Rot hat sozusagen, aber ich glaube, es war eher die Mauser, ja, weil jetzt momentan ja auch die viele Vögel in der Mauser stecken. Wir haben hier auch einen Anruf bekommen, meine Mutter, über eine Amsel, die nicht wegfliegt, wenn jemand näher kommt sozusagen. Da war dann schon die Angst, dass es sich irgendwie wehgetan hat oder gegen Fenster und so. Und dann habe ich mit dem Mann geredet und ich glaube, dass diese Amsel auch in der Mauser ist. Die hatte keine Schwanzfedern. Die ist jetzt auch dann irgendwann weggeflogen wieder. Aber wahrscheinlich einfach, die fliegen ja auch nicht mehr so viel. Es ist eben auch alles so ein bisschen verlangsamt, ne?
Ja, genau. Also nach meinem Wissen sind Singvögel in der Mauser zwar irgendwie flugfähig, aber wenn das jetzt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, wenn da aus Versehen die wichtigen Steuerfedern oder Schwanzfedern gerade ausgefallen sind zu einem blöden Zeitpunkt, ich glaube, so auf den Tag genau kann man das nicht sagen, kann das natürlich sein. Die sind auf jeden Fall jetzt anfällig und das ist ja auch der Grund, was wir immer sagen, der August ist der ruhigste Monat.
Ja.
Die Jungenaufzucht ist durch, der große Herbstzug ist noch nicht in vollem Gange. Und deswegen hört und sieht man Vögel gerade nicht so sehr. Und weil sie auch so ein bisschen Ruhe sich gönnen müssen. Und
sich verstecken. Ja.
Genau.
Ja.
Es gibt einige Enten-Gänse-Arten, von denen ich weiß, dass die zeitweise gar nicht fliegen können, weil das mit der Mauser so daherkommt und dann eben auch anfällig sind für gewisse Feinde. Ja, genau, so ist das.
So ist das.
Mit dieser Jahreszeit.
Ja, deshalb vielleicht nochmal an alle unsere Katzenliebhaberinnen und Liebhaber vielleicht gerade auch nochmal ein bisschen mehr darauf achten,
nicht die Katze
die ganze Zeit rauszulassen oder vielleicht sogar noch ein bisschen zu warten.
Ja.
Ja, und jetzt lass uns starten. Ich freue mich total drauf, mehr über die Türkentaube zu erfahren, auch von dir und über diesen Vogel zu reden, den ich wirklich sehr, 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 sehr gerne mag. Liebe, würde ich fast sagen.
Liebe, in diesem Fall kann man ruhig mal von Liebe sprechen.
Mal, weil wir das ja nie tun.
Geht mir aber ähnlich, wenn ich ein Bild einer Türkentaube sehe oder sie in persona, wenn man das bei Vögeln so sagen kann, empfinde ich ein sehr warmes Gefühl, was sich rasant in der Brust ausbreitet.
Ja.
Also es ist ein sehr positiv besetzter Vogel. Ich glaube, das ist ja sehr individuell. Wir mögen ja alle Vögel, aber es gibt ja dann doch Vögel, die sieht man und denkt, ach guck, ein Mäusebussard ist jetzt mal so ein Beispiel bei mir. Da ist dann bei mir im Kopf eher so ein, ach guck, schön. Und bei der Türkentaube ist so ein, wie kann man so sein?
Ja, sie hat so eine, sie ist ja wirklich ein sehr schöner Vogel und sie ist, ich finde es auch irgendwie interessant, dass es eine sie, für mich ist es auch, also sie wirkt so filigran und hat so ein, ist etwas dünner als die Ringeltaube, was heißt etwas, ist dünner und filigraner und hat eben, ja, so ein sehr, ist ein sehr weiches Geschöpf in meinen Augen.
Und das stimmt.
Ne? Und dann habe ich auch immer bei diesem Vogel, was du ja sicher auch weißt, immer so ein Beschützerinstinkt, der bei mir hochkommt, wo ich immer denke, oh Gott, wo ist denn, wie geht's der Taube gut? Und ach, wie schön. Und ich freue mich auch immer natürlich über diese Taube, die jetzt in Köln zum Beispiel zwischen den Ringeltauben und den Stadttauben und Hohltauben, die man jetzt vielleicht nicht so oft sieht, aber die Türkentaube ist für mich immer noch was Besonderes, wenn ich sie sehe.
Wobei, da kommen wir nachher noch zu, ich habe recherchiert, dass Köln tatsächlich und die Kölner Bucht ist ein Hauptverbreitungsgebiet bei uns.
Ja.
Ist ein Hotspot. Ja. Aber liegt auch daran, dass diese Taube sehr eng an Siedlungen gebunden ist und das ist natürlich bei euch in NRW nochmal eine ganz andere Geschichte als hier bei mir.
Ja.
Aber da können wir gleich zu kommen, wo wir gerade bei dieser Schönheit und Anmutigkeit dieser Taube sind. Was ich auch immer so schön finde, ist natürlich die Tatsache, dass sie sehr, sehr oft und auffällig zu zweit unterwegs sind.
Ja.
Und das ist, das macht es natürlich auch immer so sympathisch. Und wenn du sagst, für dich ist es eher eine sie, So wissen wir ja, dass dabei wahrscheinlich in diesem Pärchen auch ein Er dabei ist. Man kann sie optisch nicht unterscheiden. Und das macht es aber auch so schön, weil dieser Tauberich sozusagen, der Tauber, der ist ja dann genauso filigran und genauso so lieb und nicht so ein Gockel, wie vielleicht so ein Hahn zum Beispiel ist, ne? Der so andere wegpickt und so. Und das finde ich auch so sympathisch. Und ich mag so sehr an dieser Taube, dass auf den ersten Blick mag sie so grau-beige sein, aber in einem gewissen Licht hat sie so ein Rosa.
Ja, ja.
Das kann man überhaupt nicht beschreiben und geschweige denn malen. Das ist eine Farbe, die kann meiner Meinung nach nur die Natur hervorbringen. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst und ich finde es auch so unglaublich schön. Das ist, ich kann auch die Farbe gar nicht sagen, weil es ist...
Nee.
Es geht natürlich eher ins Pink, nicht Pink, aber so ein, Rosa, wie du so, schon sagst.
So pastellig so ein bisschen eigentlich.
Ja, es ist wirklich eine sehr schöne Farbe.
Rosa ist eigentlich zu doll, aber es ist so sehr pastellig und sie hat aber natürlich auch in einem anderen Licht, hat sie dann wieder so, ist es eher beige, braun, vor allem am Flügel, am Rücken und das Gesichtchen ist aber schon, bleibt immer so ein bisschen rosa. Es ist so eigentlich eine sehr schöne, zarte Farbe. Wenn wir Menschen jetzt anfangen würden zu sagen, ich streiche jetzt meine Küche so, das wäre dann ganz schnell so Leberwurst.
Ja, oder das wäre wirklich so grau. Das wäre dann so staubgrau, weißt du, so. Und ich glaube, das machen ja auch diese Federn aus und diese Bewegung und im Licht, das können eben nur diese...
Das können nur Federn.
Ja, genau.
Und das ist so schön.
Ja, das ist wie so ein Schein, der sie gibt. Ne?
Genau, und das ist vor allem so schön. Jetzt bei mir ist das auch, also es ist natürlich eine, die Türkentaube ist das ganze Jahr über bei uns. Also es ist ein Standvogel, aber für mich ist sie dennoch auch ein Sommervogel. Ich verbinde mit ihr den Sommer, weil wenn man jetzt zum Beispiel an so einem lauen Sommerabend so eine Runde durchs Dorf dreht, bei mir ist das so. Wir haben ja noch hier die alten Stromkabel, die ich ja auch liebe, weil das hat sowas Urtümliches von vor 100 Jahren gefühlt, wo die Schwalben drauf sitzen, wo die Stare drauf sitzen und da sitzen eben auch immer die Türkentauben drauf, zu zweit in so einem Abendlicht, ganz besonders für mich. Und ich verbinde diese Stromkabel natürlich auch mit Südeuropa. Das heißt, das hat auch so eine, sowas urlaubig Sommerliches, wenn ich Türkentauben bei uns treffe.
Ja, bei mir auch. Also ich verbinde sie dann auch eher mit dem Sommer und auch mit Sommerurlauben.
Ja.
Und erst seit ich da jetzt wirklich einen Blick für habe, auch in Köln, davor war sie eher für mich so ein Ferienvogel schon fast.
Ja.
Obwohl es natürlich wahr ist, was du sagst, NRW, Bayern sind die Hauptbestände. Ich glaube, es sind fast 18.500 bis 36.000 Paare in NRW. Das ist schon
krass.
Ist jetzt auch sehr variierend hier gerade. Und ich weiß nicht, wie aktuell die Zahl ist, aber es gibt dann, ja gut, NRW ist auch riesig, ne? Gibt dann schon hier ein paar Vögel, aber sie werden ja auch bejagt. Das finde ich interessant. Ich wusste das nicht.
Ich auch nicht.
War ein wenig bestürzt zu lesen, dass 11 Länder in Deutschland die Vögel zum Abschuss freigeben, zu gewissen Zeiten im Jahr, eher im Winter. Fand ich krass, dass in NRW jährlich, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, 10 Jahre ungefähr, 3.500 Türkentauben erlegt wurden.
Ja, ich habe es auch nicht gewusst und ich verstehe es auch nicht. Ich wusste das von der Ringeltaube. Die Ringeltaube kommt nun mal im Winter und auch zu gewissen Zeiten, die für die Landwirtschaft wichtig ist, in Massen manchmal vor. Und das ist eine Taube, die traditionell auch gegessen wurde. Und das ist jetzt alles nichts, dass ich dafür bin, diese Tauben zu jagen. Aber das ist einfach so. Und hier bei mir auf dem Land gibt es riesige Schwärme im Winter und die haben zu einer bestimmten Zeit vor einigen Jahrzehnten eben auch noch ganze Aussaaten auf den Äckern vernichtet. Das ist also traditionsbedingt so. Bei der Türkentaube, die es ja auch noch gar nicht so lange bei uns gibt, da kommen wir nachher zu, hat mich das auch sehr gewundert, muss ich
krass,
sagen.
Krass, ne? Und in Brandenburg auch. Also bei dir auch. Wird auch bejagt.
Ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich es noch nicht ganz verstehe und auch das bis eben nicht so richtig wusste. Aber es ist auf jeden Fall crazy.
Ja, ist man auch nicht drin. Wir sind ja keine Jägerin. Deswegen, woher sollen wir es auch wissen? Ich bin immer wieder überrascht, Anglerei, Jagen etc., was da noch geht.
Ja, das stimmt.
Sehr interessant. Also auch hier in Köln habe ich mich, also kurzer Exkurs mal, habe ich mich vorgestern mit einem Fischer oder Angler, heißt er ja eher, der hier geangelt hat an einem Weiher hier in Köln, wo ich auch immer denke, why? Aber egal. Unterhalten, weil genau an diesem Weiher, das hatte ich mal gepostet, der Schwanenpapa einen Angelhaken verschluckt hat und verendet ist und die Mutter mit den Küken dann da saß. Das war wirklich ein großes Ding. Mhm. Und dann habe ich mit denen nett geredet und habe gefragt, ob sie denn davon wüssten und ob sie darauf Acht geben. War natürlich wieder eine awkward Situation, weil sie dann werden direkt anti und hat den Rücken zu mir gedreht. Und dann haben wir aber doch noch nett geredet. Und was ich sehr interessant fand, wusste ich auch nicht, dass es gibt natürlich einen Anglerverband etc., dass die einfach überall angeln dürfen. Also das ist, wird dann, kann man sich so einen Schein holen und dann kann jeder, sorry, ich muss es so sagen, Idiot, der einen Angelschein hat, an jeden Weiher gehen und da rumangeln. Und die sind vielleicht 1,60 groß, 1,60 tief, diese Gewässer. Ist natürlich klar, dass sich da einen Haken. Also man lernt nie aus, sehr interessant.
Ja, vielleicht.
Große Lobby.
Ja, vielleicht, wenn jemand da, wir hatten schon mal ein, zwei Leute, die uns hören, die, glaube ich, mit Jägern oder Jägerinnen bekannt sind und die auch total nett uns da mal so eine andere Sichtweise zu geschrieben haben. Mhm. Ja, würde mich interessieren, jetzt mal auf die Türkentaube bezogen, warum das da überhaupt von Interesse ist, diese Art zu bejagen. So.
Ja, also bitte gerne schreiben, falls ihr da mehr zu wisst.
Genau. Ja. Apropos Bestände, ich habe vor mir den Atlas deutscher Brutvogelarten liegen. Das ist diese große Bibel, die 2009 das letzte Mal erschienen ist. Mhm. Vorausgegangen ist eine große, große Erhebung aller deutschen Brutvogelarten, wo man sehr detailliert sehen kann, wo die Verbreitungsschwerpunkte sind. Was super spannend ist, ist ein sehr dickes Buch für jede Art, wo auch die letzten 100 Jahre abgerissen werden, also mit der Geschichte der Ausbreitung und so weiter. Und dort steht drin, dass es in Deutschland bis zu 205.000 Reviere gibt. Das weiß ich nicht, ob das jetzt viel oder wenig ist, aber was sehr, sehr spannend ist, ist eben, dass diese Art in waldreichen Gebieten, also wo Wälder, ausschließliche Wälder sind, gar nicht vorkommt. Also die Türkentaube ist flächendeckend verbreitet in Deutschland, aber man sieht total gut auf der Karte Harz, Schwarzwald, Bayerischer Wald. Ja. Da sind komplette Lücken. Und ich habe da ein bisschen recherchiert und mir war das nicht so ganz bewusst, gebe ich zu, dass es eine Art ist, die wirklich sehr, sehr eng an menschliche Siedlungen gebunden ist. Eigentlich nur. Ja. Und das finde ich irgendwie auch wieder schön. Das macht sie sehr sympathisch, das macht sie auch sehr nah, dass sie irgendwie sowohl in der Stadt als auch auf dem Dorf sich sozusagen an den Menschen gebunden hat. Das finde ich irgendwie eine schöne Geschichte.
Ja, ich habe, ich muss auch sagen, als ich jetzt ein bisschen noch mehr über die Ausbreitung dieser Art gelesen habe, das ist echt, liest sich wie ein Krimi, das ist echt krass. Also das ist scheinbar eine Art, wo wissenschaftlich ganz genau nachvollzogen werden konnte, wann, wo sich diese Art ausgebreitet hat. Und das ist echt super interessant. Ja. Wir können das hier nur anreißen, aber es ist richtig krass. Also im 20. Jahrhundert konnte man richtig nachvollziehen, ab 1930 hat sie eben angefangen, sich auszubreiten. Von der Türkei, also Asien bis nach Japan, der Raum und dann in Europa, sag ich mal, von der Türkei Richtung Wien, da war sie dann 43, dann in Augsburg 46. Also es wird wirklich jährlich, kann man da irgendwie sehen, wann die ersten Sichtungen waren und 2018 sogar in Island. Und ich Habe das wirklich super gerne gelesen. Es war total
Ja.
interessant. Und sogar über die Bahamas, dann nach Florida, seit den 80er Jahren jetzt in den USA und heute schon in 22 Staaten in den USA. Also es war
Ja.
wirklich eine Art, die mit, ich sag mal, mit dem, kann man sagen, mit dem Wirtschaftsgütern Getreide, Zerealien mitgeht
Ja.
sozusagen. Und das fand ich mega interessant.
Ich
Also
auch.
wirklich krass.
Ich auch, und das ist, glaube ich, auch in der europäischen Vogelwelt relativ einzigartig, dass in so kurzer Zeit sich eine Art so stark verbreitet hat und dann auch sesshaft geworden ist. Und sie ist ja keine Art, die in Massen vorkommt und man irgendwie Angst haben muss, dass sie irgendwas verdrängt. Das wurde auch recht schnell klar. Aber es ist schon interessant. Also das ursprüngliche Gebiet reichte von der Türkei bis Japan. Indien übrigens auch, habe ich gesehen. Und dann auf einmal, es wird übrigens auch mit der Industrialisierung und mit dem Bau der Eisenbahn in Verbindung
Ja,
gebracht,
voll
was ich auch
interessant.
spannend finde,
Ja.
weil mit dem Bau der Eisenbahn Siedlungen größer wurden, also an dieser Eisenbahn entlang. Ich spreche jetzt vom Balkan. Auch lustig, wir waren ja auch viel in Albanien und haben da auch viel mit Zügen zu tun gehabt. Aber also eine krasse Kulturfolgergeschichte, dass diese Taube sich von Dorf zu Dorf oder von Stadt zu Stadt anhand einer Bahnlinie Richtung Mitteleuropa ausgebreitet hat. Das ist ja sehr einzigartig. Da kann man auch viel zu nachlesen, wenn man möchte. Daher natürlich einmal muss ich sagen, auch der Name Türkentaube. Es ist ganz lustig, weil es gibt Menschen, mit denen ich irgendwie schon im Garten saß und dann haben die mir gesagt, da war gerade so eine richtig schöne Taube, die sah aus wie aus dem Zoo oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, das war eine Türkentaube. Und dieser Name, den finden erstmal alle etwas komisch, weil es ist ja selten, dass wir irgendwie so eine Nationalität in so einem Vogelnamen haben. Aber das ist natürlich der logische Name, wenn man diese Geschichte dazu kennt.
Ja,
Und
total krass,
genau, und
wirklich.
witzigerweise, ich habe mal nachgeguckt, also, dass sie in vielen Sprachen diesen Namen hat, die Tortola Turca auf Spanisch, Turkse Tortel auf Holländisch, aber auch auf Englisch, glaube ich, Collard, also Ring, ne? Darf.
Aber auch türkisch. Die
Ah,
nennen
okay.
beides.
Und auf Italienisch Tortora dal Collare, also auch das Collier, was übrigens auch in manchen Interpretationen wie der Halbmond interpretiert wird in der Namensgebung.
Ah ja.
Genau, also kann man sich eigentlich gut merken, diesen Namen Türkentaube, wenn man die bei uns trifft. So, und dann hat man eigentlich auch gleich schon die Geschichte dazu, warum sie so heißt. Ja.
Ja, und ich liebe es ja, Neues zu lernen. Und das ist wirklich dieses Feld, dieser, jetzt kommt der Angebername anthropogene Ökologie, voll interessant. Noch nie
Ja,
gehört. Kanntest du
ja.
das? Ich nicht. Und also wahrscheinlich du, weil du es ja auch Naturschutz studierst und so, aber so, dass das so ein Symbolvogel für die anthropogene Ökologie ist, finde ich, macht natürlich Sinn und
Ja.
ist total interessant. Und was dann auch weiterführt, ist eben auch der Rückgang dieser
Ja.
Art. Warum sie seit den 60er Jahren wieder zurückgeht, weil
Ja.
eben das Getreide, was früher, ich sag mal, offen transportiert wurde, auch mit Zügen, offen transportiert wurde, seit den 60er, 70er Jahren eben nur noch abgepackt oder in irgendwelchen Containern, die zu waren,
Ja.
transportiert wurde und dann erst wieder im Supermarkt aufgetaucht ist. Und genauso wie die Nutztierhaltung, also die Tiere
Steriler.
waren,
Ja.
genau, waren nicht mehr draußen, sondern wurden drin gehalten und somit ist auch diese Art eben, hat kein Futter mehr gefunden oder war auf jeden
Ja.
Fall, konnte nicht mehr so überleben wie davor. Und das ist dann wirklich schon echt, ja, sehr interessant. Kann
Ja.
ich jedem nur sagen, nochmal wirklich nachlesen. Hat mich total fasziniert.
Ja, ist, glaube ich, wie gesagt, einzigartig. Und übrigens nennt man das Ganze eine Dismigration. Das ist sozusagen, so bezeichnet
Wenn die
man in.
zurückgehen, sagst du?
Nee, nee, das nicht.
Nee.
Dismigration ist eine so eine
Ah
Zerstreuungswanderung.
ja.
Das heißt, dass die Jungvögel bis zu 200 Kilometer von ihrem Geburtsort neue Reviere suchen und gründen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie sich so ausbreiten kann.
Ja,
Während
ja.
es andere Vogelarten gibt, Gegenbeispiel ist das Rebhuhn zum Beispiel, das rennt nicht mal hinter die nächste Hecke. Was dazu führt, ja, und das ist leider, Ja. Es ist natürlich in der Evolution total spannend, sich zu überlegen, warum ist die eine Art so und die andere Art so. Aber beim Rebhuhn ist es eben so, das könnte 10 Kilometer entfernt die perfekten Bedingungen finden. Das würde es leider nicht raffen, weil es da nicht hinfliegt. Und ja. Was unter anderen Dingen natürlich die erneute Ausbreitung beim Rebhuhn in günstige Lagen erschwert. Und die Türkentaube ist das krasse Gegenteil davon.
Ja,
und
krass.
Das ist eine Erklärung für diese erfolgreiche Ausbreitung auf dem europäischen Kontinent, aber natürlich keine Erklärung dafür, warum ist die eine Art so und die andere Art so. Das finde ich immer interessant, wie das so passiert in der Evolution. Es gibt übrigens bei Wikipedia eine Karte, habe ich gesehen, wen das interessiert. Ich weiß, Wikipedia ist nicht die allerbeste Quelle, aber wir sind auch nur Menschen, wo die Ausbreitung der Türkentaube dargestellt ist in so Farben, also seit 1900. Und das ist auch spannend, weil ich gesehen habe, dass Spanien zum Beispiel echt erst jetzt so richtig vollständig in den Nullerjahren, also von seit den 90ern bis 2005 komplett besiedelt wurde. Also auch interessant. Das heißt, diese Taube ist offenbar über den Balkan, Österreich, Mitteleuropa und dann wieder runter nach Spanien gegangen, obwohl man ja meinen könnte, dass die Bedingungen in Spanien eigentlich teilweise ähnlicher zur Türkei sind als vielleicht irgendwo in Köln.
Gott am Regen. Boah, es tut mir leid, ich muss kurz sagen, ich höre die ganze Zeit den Hund hier von den Nachbarn bellen. Ich muss mich entschuldigen. Ich hoffe nicht, dass das auf der Aufnahme ist. Aber
ich höre das nicht, aber das heißt ja auch nichts.
Ja, ja.
Genau. So zur kleinen Türkentaube. Soll ich noch mal kurz was zur Brutbiologie erzählen oder was interessiert dich?
Lass uns auf jeden Fall über Brut reden, weil das ist ja eine Taube. Die sind ja haben ja ihre ganz eigene Weise.
Ja, ja. Tauben bauen sehr sehr anspruchsvolle Nester.
Ja.
Nämlich 3 Zweige.
Ja.
Also nein, die Königin des Taubennestbaus ist natürlich die Stadttaube. Mhm. Das haben wir aber schon oft besprochen.
So gut.
Es ist ja sehr niedlich. Die Türkentaube tatsächlich, die Nester sind auch so typisch. Das sind so kleine Reisighaufen.
Ja.
Und die sieht man auch oft im Winter, wenn der Winterwind die Herbstblätter von den Bäumen geweht hat, sehe ich oft, das ist ja interessant, hier war also ein Taubennest.
Mhm.
Und umso schöner ist es, dass ich das tatsächlich im Laufe des Sommers, Frühjahrs gar nicht mitkriege, obwohl die ja eigentlich jetzt, wie gesagt, nicht die begnadetsten Nestbauer sind. Ne? Also mir geht es oft so, dass ich den eigentlichen Niststandort von der Türkentaube noch nicht so oft gesehen habe. Immer erst im Herbst.
Nee, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht, aber es dauert wahrscheinlich auch nicht so lange. Also andere Vögel sitzen wahrscheinlich am Nest ein bisschen länger als die Türkentauben mit ihren 4 Zweigen.
Ja, genau. Und sie legen wie alle Tauben 2 Eier. Also auch sehr wenig, das zeigt auch, was heißt das zeigt? Es ist wenig im Gegensatz zu anderen Tauben, Vögeln. Dafür aber können sie auch wirklich mehrmals und länger im Jahr und in Gegenden, wo es länger warm ist, also Südeuropa, tatsächlich auch wirklich lange, also bis in den Herbst hinein und schon früh im Frühling. Und ich habe gelesen, dass die Jungvögel sehr schnell geschlechtsreif werden, was bei uns egal ist, weil dann der Winter kommt, aber natürlich, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass sie auch in Indien zu Hause ist und so weiter, relativ egal ist, weil der Winter und der Sommer, da geht es ja um ein Nahrungsangebot. Und deswegen ist das, ist sie eben auch so erfolgreich, weil sie zwar wenig Eier legt, aber relativ schnell Familien gründen kann sozusagen.
Ja, genau. Ja, und obwohl sie auch Opfer ist, wahrscheinlich von vielen anderen Vögeln oder, Tieren, machen sie es eben mehrmals im Jahr, legen sie Eier oder haben eine Brut und dann klappt das wahrscheinlich auch ein bisschen besser als andere Tiere Vögel, die nur einmal im Jahr brüten.
Ja.
Ich habe dir ja mal, wann war das denn? Nicht lange her, 3 Monate oder so, weißt du noch, wo ich meinte, oh Gott, hier ist nur eine Türkentaube. Also ich muss schon sagen, dass es bei mir so ist, wenn ich nur eine Türkentaube sehe, dann werde ich direkt nervös.
Ja.
Hast du ja eben schon mal angerissen, eigentlich sieht man die fast immer zu zweit.
Ja.
Oder?
Das stimmt. Man sieht die fast immer zu zweit, viel extremer als die Ringeltauben. Da habe ich jetzt gestern nochmal drauf geachtet. hier fliegen die Ringeltauben auch gerne mal so einzeln mit diesem wellenförmigen Flug, den kennen glaube ich alle, ne, wo sie dann so in die Flügel klatschen, über den Hof, das sehe ich oft. Da ist mir aufgefallen, das machen eigentlich die Türkentauben nie. Und die sind immer zu zweit unterwegs. Und ja. Ich hatte das auch schon mal, das dramatische Erlebnis, dass ich gesehen habe, wie ein Sperber, der ja wirklich fast selber so groß ist, nur wie eine Türkentaube, sich einen Teil des Pärchens geschnappt hat. Ich muss zugeben, das tat mir echt mehr leid als bei Spatzen.
Ja.
So ist das. Aber interessant zu beobachten war auch, dass wenige Wochen später sie wieder zu zweit waren. Und ich habe auch gesehen, die sind nicht unbedingt so monogam, wie das uns vorkommt. Also die führen eine Saisonehe, also eine monogame Saisonehe. Das heißt, zur Brutzeit sind sie zu zweit zusammen. Ich habe aber auch gelesen, wenn in der neuen Brutzeit sie sich sozusagen wieder treffen, dann gehen sie diese Ehe auch wieder ein. So, wenn aber ein Teil irgendwie nicht mehr da ist oder wie auch immer, dann wird sehr schnell ein neuer Partner, Partnerin gefunden. Ja,
ja, ja. Ja. Nee, aber das macht auch irgendwie Sinn, weil kann eben viel passieren, ne?
Und, ja, sind eben kleine Vögel,
genau,
haben viele kleine Feinde. Und so ist das meistens bei den etwas kleineren Vögeln. Und trotzdem ist das Verhalten auffällig, dass sie wirklich immer zu zweit, auch am Futterhäuschen. Bei mir, ich hab ja Hühner und auch ein paar Laufenten und die werden so vor dem Stall gefüttert. Die Laufenten jedenfalls, da habe ich eben so ein Näpfchen, wo Hühnerfutter drin ist. Und da sind jeden Tag Türkentauben. Also ein ganz klassisches Verhalten, wie sie dann so über den Boden laufen. Die hüpfen ja nicht, sondern so taubenmäßig laufen sie und sind auch nicht besonders scheu. Ringeltauben gehen nie an dieses Futter. Da sieht man auch total diese Getreidegeschichte, die wir gerade angesprochen haben. Das ist nämlich hauptsächlich Weizen, was da drin ist.
Ja.
Und das heißt, ja, traditionell erfüllt hier mein Hof diese Rolle in den Siedlungen,
absolut.
Bei den Spatzen sowieso, da muss ich eh mal langsam den Jäger anrufen, aber gut. Also ganz kurz, ich habe gestern versucht zu zählen, ich glaube, ich habe jetzt ungelogen, ich habe einen Schwarm von 200 Spatzen bei mir.
Nein.
Und das ist...
Haussperlinge.
Ja, krass. Ein paar Feldsperlinge sind dazwischen.
Okay.
Und das ist langsam, also langsam ist es wirklich, ich finde das ja gar nicht schlimm, im Gegenteil, aber es ist krass.
Fressen wenn man dir die Haare vom Kopf.
Wenn man den Garten betritt, dann geht da so eine Wolke hoch. Meine Eltern waren neulich hier und meinten so, was ist das hier, was ist das für ein Geräusch? Die haben es nicht gesehen. Das ist auch ganz klar, wenn du Hühner hast und eben nicht so steril bist, sondern so ein bisschen wilder und so ein bisschen mal lässt und keine Ahnung, dann kannst du ganz genau ablesen bei diesen Arten, warum die einst Kulturfolger waren. Und der Sperber holt sich jeden Tag gerade einen Spatz. Und da denke ich mir so...
Was ja auch gut ist. Dann.
Das ist in Ordnung. Und wir können uns gerne mal im Februar, März nochmal sprechen, wenn du Lust hast. Und dann wird diese Zahl auf mehr als die Hälfte geschrumpft sein. Ne?
Ah ja, klar, natürlich.
Was ja klar ist, weil die haben jetzt, die Spatzen haben gerade die dritte Brut bei mir durch.
Ja. Aber auch nochmal einfach zur Wiederholung, haben wir auch schon oft gesagt, aber es ist dann wirklich immer wieder, jetzt auch bei der Türkentaube, interessant zu sehen, wie die Nutztierhaltung oder traditionelle Landwirtschaft diese Vögel sozusagen mit unterstützt hat.
Ja.
Ist echt irre.
Ja, so ein typischer Bauernhof in den 50er, 60er Jahren sah eben anders aus als heute.
Ja, für viele Vogelarten auf jeden Fall ein Lebensraum,
den
es heute nicht mehr so viel gibt. Ja,
genau.
Schön. Noch eine Sache, die ich süß fand, die ich gelesen habe, gibt es auch bei anderen Vögeln, fand ich aber irgendwie wieder... Ist irgendwie so schön, dass die Männchen der Türkentauben den Weibchen so mit verschiedenen, also durch Flügelklatschen oder Rufe, die verschiedenen Nistmöglichkeiten aufzeigen und sagen, guck mal, hier können wir das machen oder hier. Und ist das nicht süß? Also ich finde das so schön, dass sie die überzeugen müssen.
Ja, das finde ich.
Dass sie die Weibchen überzeugen müssen.
Ja,
so, ne?
Das ist auch schön. Süß. Und wir haben eine andere Geschichte, die noch süß ist, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ich bin ja Profi im Taubengeräusche nachmachen, gebe aber zu, dass ich die Ringeltaube natürlich am besten beherrsche.
Ja.
Aber den Ruf der Türkentaube, der ist auf den ersten Blick ähnlich, also der Gesang eigentlich, der besteht immer aus 6 Dreiergruppen. Das heißt, während die Ringeltaube so macht.
Jetzt mach das mal mit mehr Elan, okay. Also wirklich.
Ja, was soll ich denn machen?
Die hört sich ja fast an, als wäre die auf den Kopf gefallen.
Ich habe es lange nicht gemacht.
Ja.
Das ist ja die weitaus bekannte
Ringeltaube. Dass ich da immer noch drüber lache.
Ringeltaube.
Das ist echt witzig.
So, das Krasse aber bei der Türkentaube ist, die hat immer nur Dreierrufe und davon sechs. Also, die kann ich nicht so gut, aber es ist eher so Kuckucku, Kuckucku. Also es ist eher so
ein bisschen einfacher. Soll ich sie mal abspielen?
Ja, mach doch mal.
Ich finde auch interessant bei der Türkentaube, dass man sie sogar am Fluggeräusch,
ja,
finde ich, erkennen kann.
Ja, und auch weil sie im Flug diesen
Ja.
Der so ein bisschen fast schon wie eine Möwe.
Ein bisschen hysterisch. Ja, ein bisschen hysterisch. Okay, ich lass mal abspielen. Ich habe nicht so eine ganz tolle Aufnahme, aber sie wird für uns reicht sie. Und
ja.
Los. Jetzt habe ich wieder meinen Ohrhörer drin. So, jetzt aber. So, jetzt. Ich hoffe, man hat die Flügel jetzt gehört. Ganz aufgeregt. So. Ich werde dafür sorgen, dass wir, wenn wir die Aufnahme fertigstellen, dass wir am Anfang nochmal einen besseren Ruf haben. Ich fand, das war jetzt irgendwie so, ja, nicht die perfekte Aufnahme. Ich suche nochmal eine, die ein bisschen besser ist.
Du kannst ja die perfekte Aufnahme dann vorne davor schneiden.
Ja, genau.
Da sind wir ja flexibel und du bist ja auch einfach wahnsinnig
gut. Wahnsinnig gut. Ja, eigentlich könnte ich als Mischung, also als Mischer und parallel zu meinen anderen Jobs starten.
Genau.
So, wir haben, glaube ich, noch nicht über Kultur geredet. Wollen wir das noch?
Natürlich kurz? Über Kultur. Es ist ja auch irgendwie ein Teil der Kulturgeschichte, die wir angerissen haben mit der Eisenbahn und mit der Ausbreitung, aber natürlich noch nicht so richtig über Kultur. Und das wollen wir auf jeden Fall noch. Was hast du denn da gefunden oder vorbereitet?
Ja, ich habe gar nicht, also wir haben ja über schon zwei Tauben in diesem Podcast gesprochen. Die Tauben sind natürlich angefangen bei Pablo Picasso immer ein schönes Motiv gewesen. Ich erfreue mich immer an der Friedenstaube von Pablo Picasso, 61 war das. Ich weiß allerdings nicht, ich würde sagen, war dann eher eine Haustaube oder eine, ne? Also von der Körperform der Zeichnung her ist es keine Türkentaube, würde ich sagen.
Ja.
Aber da gibt es natürlich ganz viele schöne Zeichnungen und Pablo Picasso war ja ein großer Taubenliebhaber, also das mal zur Kunst. Gibt bestimmt auch noch andere Malereien, die ich jetzt nicht vorliegen habe, auch von der Türkentaube und Fotografien etc. Und um auf die Musik mal zu kommen, was ich super interessant finde, also es gibt unglaublich viele Songs und oder auch sogar Gruppen, die sich Dove nennen oder wo Dove mit drin ist. Das ist schon, da gibt es schon sehr viel. Ich kann jetzt nur empfehlen, mal vielleicht auf die Playlist nochmal zu gehen. Da habe ich ganz viele Songs draufgepackt, weil wir ja jetzt nur einen spielen. Da gibt es auch eine Gruppe, die heißt Doves, also Plural, kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Ist so ein bisschen gitarrenlastig, aber sehr schön.
Wir hatten doch bei der Turteltaube auch über Prince geredet, glaube ich. Kann man ruhig nochmal wiederholen.
Oder? Ja, absolut. Prince ist natürlich, der bekannteste Song. Ne?
Und ich habe, glaube ich, Aretha Franklin oder Ella Fitzgerald mal auch schon angerissen, Lullaby of Birdland, das ist ein altes Schlaflied und da gibt es die Textzeile über Turtle Doves.
Ah, das musst du mal rein. Hast du es drauf gemacht auf die Liste?
Muss ich mal gucken. Lullaby of Birdland, that's what I... Da, da, da.
Ja, vielleicht ist das drauf.
Da, 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 da. So, und da geht es um die Turtle Doves. Und die Turtle Doves ist natürlich die Turteltaube. Aber rein biologisch sind die Türkentauben mit den Turteltauben auch näher verwandt als mit der Ringeltaube. Sieht man ja auch an der Größe. Deswegen wollte ich nur noch mal kurz einbringen, dass es da wirklich sehr, sehr viele schöne Lieder gibt, ja.
Ja, es gibt auch so ein kleines Pop-Sternchen, die heißt Dove Cameron, die ist gerade auch in den Charts, hat so ein Lied, das heißt Boyfriend, vielleicht kennst du das.
Nee.
Hätte ich fast gespielt, kennst du auf jeden Fall vom Radio, ganz bekannt, habe ich auch auf die Liste getan. Spricht sie eben davon, dass sie der bessere Boyfriend für ein Mädchen ist als der Boyfriend selber. Ah. Also auch eine schöne Idee und so. Aber spiele ich nicht.
Nein.
Spiele ich nicht, weil wir jetzt erstmal ziehen wollen.
Ja, wichtig ist aber auch noch, es gibt auch einen. Gibt's nicht auch, sorry, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen.
Ja.
Aber gibt's nicht auch so eine Shampoo-Marke, die Dove heißt?
Ja!
Also,
ja klar,
bin schnell wieder vergessen, sonst wird uns hier diese Folge direkt wieder gestrichen. Aber also ja, soll jetzt auch, um Gottes Willen, das soll jetzt keine Kaufempfehlung
sein. Nee, auf keinen Fall.
Aber ist
jetzt
auch
keine präferierte Marke.
Ist mir jetzt, wo du so 17 Mal gerade Dove gesagt hast, ist mir das aufgefallen.
Ja.
Das muss wohl mal bei meiner Oma oder irgendwem rumgestanden haben.
Und interessant auch, dass Dove, wenn man das so hört, auch eigentlich schon ein guter Name für so eine seidenweiche Creme ist.
Das stimmt.
Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Und Dove ist auch viel schöner als, was heißt denn noch Taube auf Englisch? Pigeon oder so?
Pigeon, yes.
Ja.
Das sind die Stadttauben.
Ja, genau. Mhm. Und dann gibt es übrigens noch Dove, gibt es auch noch einen Schokoriegel. Es gab früher jetzt mache ich noch mehr Werbung, es gab früher diese Celebrations, diese kleinen Bonbons, die gab es immer auch so, hat auch meine Oma immer mitgebracht für Kinder. Und da sind so verschiedene Sachen drin, in so ganz klein. Und eins davon war mit Karamell und das fand ich am allerleckersten früher. Und das war auch Dove, weil das auch so schön seidig, geschmeidig, lecker war. Karamell eben.
Ja,
gut. So, das ist jetzt wirklich, also genug Werbung, das haben wir noch nie gemacht, aber das soll jetzt auch keiner kaufen. Es zeigt ja nur auch wieder dieses Bigotte, dass die Taube so verhasst ist und gleichzeitig für sowas verwendet wird. Ich finde das immer noch krass. Also,
ja, und auch nochmal, um das zu erschweren, ist ja auch so, ich wollte es eben, ich glaube, dass Pigeon im Englischen eher die Haustaube ist, also Stadttaube etc., gezüchtete Tiere.
Okay.
Und Dove ist dann vielleicht eher die Wild, also ich weiß es nicht sicher, aber könnte ich mir vorstellen. Und dann auch, dass dieser Hass, oder doch, kann man so sagen, oft auch Hass, eigentlich auf die Tauben geht, die wir züchten.
Ja. Genau.
Und das finde ich so, denke ich so, was ist das denn für eine komische Geschichte?
Ja.
Wir züchten die, dann finden wir sie zum Kotzen, als alles wieder sehr kompliziert, das Ganze.
Ja, genau. Und aber dazu noch einmal zur Türkentaube. Das ist die, die in meiner Wahrnehmung bei den meisten Menschen dann doch, die auch wirklich wenig Ahnung haben und die vielleicht auch Stadttauben am Kotti in Berlin oder sonst wo ablehnen, die da sagen, oh, ist das ein schönes, anmutiges Tier.
So, ja, außer die Jäger, die sie abknallen.
Ja, genau. Ja, die finden sie anmutig und knallen sie vielleicht trotzdem.
Ja,
Das dazu nochmal, da ist doch irgendwie die Türkentaube eine ganz tolle Botschafterin für ihre Familie. Und ich verbinde mit ihr ab heute auch einfach die Friedenstaube, finde ich, weil sie kommt dieser weißen Taube dann doch am nächsten.
Das stimmt.
So beim Thema Kultur. Und wir könnten natürlich zur heutigen Zeit, was können wir mehr gebrauchen als Friedenstauben?
Absolut, absolut. Hast du total recht.
So.
Ja.
Deswegen. Jetzt, Entschuldigung, du wolltest ziehen.
Ich ziehe jetzt. Ich bin schon dabei. Sag mal, stopp. Wir haben ganz viel.
Stopp, 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 stopp.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. To the blue. Hier. Oh, das ist ein ganz kleiner, eingewickelter, ganz kleiner. Der Ziegenmelker.
Der Ziegenmelker. Darauf freue ich mich. Das ist es gibt sehr viel zur Kultur, da musst du dich vorbereiten, bitte.
Oh ja, oh
ja. Ich lehne mich zurück, wo der Name herkommt und so weiter. Super spannend. War übrigens ein Wunsch von meinem Nachbarn schräg gegenüber. Grüße gehen raus. Ein treuer Hörer Und schön. So schnell kann es manchmal gehen, wenn man,
so schnell geht's.
Wenn man persönlich Wünsche in den Briefkasten wirft, dann wird das manchmal umgesetzt. Schön. Also,
ja, ich freue mich auch. Wenn es da so viel gibt, dann werde ich viel, da mich richtig reinlesen.
Der wurde sogar neulich kürzlich umbenannt. Also in modernen Vogelbüchern, in neuen Vogelbüchern steht der unter N, wie Nachtschwalbe. Eine ganz interessante Geschichte zum Thema, ja. Auch zum Thema Vogelnamen und wie die sich verändern im Laufe der Jahrhunderte. Mhm. Da können wir was zu machen, wenn uns danach ist. Schön.
Ja, auf jeden Fall. Auch gut. Auch schöner Name, Nachtschwalbe ist auch schön.
Ja, ist ein super schöner Name. Schön an. Und ja. Passt auch. Aber dazu dann mehr, würde ich sagen. Noch irgendwas? Ach so, du machst gleich das Lied an, richtig?
Mhm.
Ja, vorher will ich eigentlich nur noch mal kurz sagen, haben wir lange nicht gemacht. Alle, die diesen Podcast mögen und lieben und hören, ihr könnt den auch abonnieren und ein Herzchen da lassen, da wo ihr ihn hört. So, wir machen das ja alles nur so für euch, also würde uns freuen. Ja. Und weitererzählen sowieso, das muss ab und zu mal sein, dass ihr das aushalten müsst, dass ich so ein bisschen Werbung mache. Und genau, wir haben eine Homepage, da steht unser Kontakt auch drauf, weil wir immer sagen, schreibt uns. Das geht dann auch darüber. Wollte ich nur noch mal kurz loswerden, damit ihr nicht denkt, ja, wie schreibt uns? Da könnt ihr gerne uns schreiben.
Genau, und da werde ich auch noch mal das aktualisieren. Wir haben noch zwei kleine Happenings dieses Jahr. Das schreibe ich dann noch drauf. Könnt ihr euch alle mal angucken, ob ihr vielleicht in der Nähe seid, ob ihr Zeit habt. Es ist am Bodensee und in Magdeburg einmal. Aber schreibe ich alles drauf und sonst gibt es ja auch unseren Instagram-Account,
wo genau. Ihr
auch immer drauf gehen könnt.
Aber gut, ne? Dass du es sagst, Anfang September einmal in der Mitte Deutschlands und einmal im Süden. Vielleicht habt ihr ja Lust und Zeit.
Ja, würden wir uns sehr, sehr freuen, euch mal wiederzusehen. Wir waren ja dieses Jahr nicht so viel unterwegs wie letztes Jahr.
Das stimmt. Ne?
Gut, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich mache das aber, habe ich mich zu entschieden. Es gibt einen Sänger, der heißt Tom Rosenthal, ein Engländer aus London, Singer-Songwriter, den ich sehr liebe. Der hat 2021 ein Album rausgebracht, das heißt Dennis Was a Bird. Ich habe dieses Album gehört, als mein Vater gestorben ist und es ist wirklich mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen und ich habe sehr viel gehört. Es geht um den Tod von Toms Vater, der an Parkinson gestorben ist und das ganze Album hat er eigentlich alleine produziert und es ist für jeden, der einen Verlust hatte, einen lieben Menschen verloren hat, ein Album, was ich empfehlen kann. Es geht also wirklich sehr ins Herz rein und hat mich, mich begleitet. Und ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, will ich dieses Lied spielen, weil es auch irgendwie sehr privat ist für mich. Aber ich mache das jetzt. Mein Vater ist jetzt seit 3 Jahren tot. Guck mal, jetzt muss ich weinen. Egal, auf jeden Fall. Ich spiele es jetzt. Mein Vater ist am 23. August 2021 gestorben. Und das ist für meinen Vater und für alle, die liebe Menschen oder liebe Tiere, wie auch immer, verloren haben.
Danke, dass du das mit uns teilst.
Das mache ich.
Ich schicke dir eine ganz dicke, feste Umarmung nach Köln und freue mich auf dieses Lied.
Ich
und denk auch an deinen Vater.
Danke dir. Bis dann, Philipp. Ne? Küsschen.
Tschüss.
Tschüss.
The one thing that matters to me more than anything else is the sight of Dennis being a bird.
Can a bird ever truly rest? Can a bird ever truly rest? Can it sleep in the earth? Is it longing to be somewhere out of its tree close to home? Can a memory truly rest? Can a memory fly the nest? Does it move in the air? Can you hold it for me somehow just within reach when I'm old? And
never forget the spring in your step to get to where you had to get. I can see the back of your head and it's gone to the blue. We remember how you flew. Dennis was a bird. Dennis was a bird. Dennis was a bird. Does a thought ever truly rest? Does a thought ever truly rest? Does it roar? I can picture your takeoff of land like it was yesterday's land. Teleport around the garden, then you're gone to the blue. Like the ancient meadows knew, Dennis was a bird. Dennis was a bird. Dennis was a bird. Nothing to lose, no more troubles for you. I can still see you running around, and if it stays in my mind, then it's not gone. To the blue, we remember how you flew. Dennis was a bird. Dennis was a bird. Dennis was a bird. I'll never forget the spring in your step to get to where you had to get.